Wenn du diese Folge betiteln müsstest, diese Folge, die ja irgendwie dein Leben ist oder dein Lebenslauf, wie würdest du die Folge nennen? Wir können auch einfach zusammen brainstormen. Was kommen dir so für Begriffe in den Kopf?
So einmal ins Ausland und zurück, aber auch nicht wirklich aussagen, vor allem weil es nicht nur einmal war, sondern mehrmals.
Mhm. Hauptsache weg.
Hauptsache weg, for real. Ich musste erstmal weggehen, um zu checken, dass die Welt viel mehr zu bieten hat und Deutschland auch viel mehr zu bieten hat. Also das ist mir erst in Japan klar geworden, nicht in Deutschland.
Herzlich willkommen zu Hauptsache weg mit Marius.
Unerwartet, der etwas andere Karriere-Podcast.
Ja, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, Marius. Du bist 27 Jahre alt, bist in Deutschland geboren und aufgewachsen als migrantisches Kind. Und dein Lebenslauf habe ich hier als PDF-Format vor mir. Und für mich ist er geprägt von Auslandserfahrungen, das sticht hervor. Du hast sehr viel Ehrenamtliches gemacht, hast einen Bachelor und einen Master. Und jetzt würde mich interessieren, wo siehst du denn so deine Prägung? Was prägt deinen Lebenslauf, bevor wir dann zwischen den Zeilen lesen?
Mein Lebenslauf ist sehr geprägt von verschiedenen Auslandserfahrungen, von Erfahrungen als Kind, ja, beziehungsweise Enkel von Gastarbeitern in Deutschland. Und ich habe euch auf jeden Fall sehr viel zu erzählen.
Was war so die größte Herausforderung in deiner Schulzeit?
Also die größte Herausforderung in meiner Schulzeit war tatsächlich einfach mitzuhalten mit den Vorgaben der Gesellschaft, vor allem eben als ja migrantische Person in Deutschland. Desto höher man die Leiter aufgestiegen ist, desto weißer wurde es leider, desto fremder hat man sich gefühlt. Und ja, da einfach mitzuhalten können, war auf jeden Fall eine sehr große Herausforderung. Ich würde das so beschreiben, also es war wirklich sehr schwierig, diesen Spagat hinzubekommen, weil irgendwie habe ich meine migrantische Identität trotzdem sehr gelebt und auch teilweise auch diese Sprache benutzt, die eben im migrantischen Kreis sehr gängig ist. Und ich würde von mir behaupten, dass ich ein Mensch bin, der über ein sehr ausgeprägtes Fachwissen besitzt. Und dieses Wissen wurde von meinen deutschen Mitstudierenden oft in Frage gestellt, einfach nur aus dem Grund, dass es halt von mir kam. Ich habe oft Situationen mitbekommen, wo mein Wissen nachgegoogelt wurde, weil man mir nicht wirklich alles abgekauft hat. Genau, es war wirklich sehr schwierig, sich zu beweisen, weil wirklich jede Aussage von mir in Frage gestellt wurde.
Wie war denn so dein Weg? Weil ich habe meine Bachelorarbeit auch darüber geschrieben, über die Ungleichheit von Bildung und vor allem Hochschulbildung. Und Statistiken zeigen ja auch ganz klar, dass migrantische Personen weniger oft den Bachelorstudiengang abschließen, noch viel weniger oft den Master überhaupt anfangen und so weiter und so fort. Also wie, du hast jetzt schon von dem Studium erzählt und von Mitstudierenden. Wie war dein Weg dorthin? Hast du klar dein Abi gemacht und dann wusstest du wohin und dann bist du durchgestartet? Oder was gab es da so für Herausforderungen und Stationen?
Also ich war auf der Realschule tatsächlich. Ich habe mich auf der Realschule sehr wohl gefühlt. Wir waren eine sehr migrantisch geprägte Realschule. Es war aber eine sehr, sehr friedliche Zeit. Ich habe nie wirklich Mobbing-Erfahrungen gemacht, eben weil wir alle irgendwie ein Element hatten, das uns verbunden hat. Und das war eben unser Migrationshintergrund. Mhm. Und damit meine ich nicht, dass wir alle aus dem gleichen Land kamen, sondern wirklich, wir hatten eins gemeinsam und das war der Migrationshintergrund. Wir waren alle aus verschiedenen Ländern. Und dann habe ich eigentlich geplant gehabt, eine Ausbildung anzufangen, eben weil, ja, es wurde mir nie eine andere Option aufgezeigt auf der Realschule tatsächlich. Mhm. Es gab nie wirklich die Aufklärung mit, es gibt die Möglichkeit, irgendwie noch Abi zu machen. Klar, das hat irgendwie in irgendeiner anderen Hemisphäre hat diese Aussage existiert. Mhm. Hat man sich getraut, die in den Mund zu nehmen, wurde die einem direkt ausgesprochen, insbesondere von unserer lieben Berufsberaterin von der Arbeitsagentur, die uns in der 9. und 10. Klasse besucht hat.
Okay.
Die zu mir meinte, Abi wirst du nie schaffen, du hast eine 4 in Mathe, das wird nichts.
Boah.
Und ja, kurz zu meinem Elternhaus. Mein Vater kam mit 20 nach Deutschland, hat seitdem auf dem Bau gearbeitet.
Mhm.
Er hat in Griechenland nur die Grundschule abgeschlossen. Meine Mutter wurde in Deutschland geboren von griechischen Gastarbeitern und hat nach der Hauptschule angefangen, im Einzelhandel zu arbeiten, hat nie wirklich eine Ausbildung absolviert. Und ich wollte einfach sein wie meine Mutter. Ich habe dann, die Ausbildung im Einzelhandel relativ romantisiert. Meine Mutter hat jahrelang im Einzelhandel gearbeitet und habe mich eben so ein bisschen darauf festgelegt gehabt.
Mhm.
Habe mich aber nie wirklich um einen Ausbildungsplatz gekümmert. Mit 14, 15 hat man irgendwie andere Sorgen, als sich auf irgendwelche Ausbildungsstellen zu bewerben. Und war dann tatsächlich auf einer Last-Minute-Ausbildungsmesse. Das war Anfang der 10. Klasse.
Boah, das ist richtig Last-Minute.
Ja, und ich hatte dann ein Speed-Forschungsgespräch mit Pik und Kloppenburg, die zu mir meinten, hey, wir erwarten schon eine Person mit einem 1-Komma-Abschluss. Und da dachte ich schon so, okay, also tut mir leid, aber das werde ich nicht auf den Tisch liefern können.
Mhm.
Und hab mich schon scheitern sehen. Also nicht mal eine Ausbildung im Einzelhandel wird stattfinden, ne? Beziehungsweise machbar sein.
Mhm.
Und bin dann zufällig auf einen Stand gestoßen, der Auslandsschuljahre anbietet. Und ich war schon als Kind sehr interessiert an fremden Kulturen. Wie gesagt, ich hatte schon immer einen multikulturellen Freundeskreis. Habe mich immer für die Kulturen und auch die politische Situation in anderen Ländern interessiert. Und ich bin ja in einem Vorort von Stuttgart aufgewachsen. Und ich hatte irgendwie immer das Gefühl, dass ich da so ein bisschen klein gehalten werde. Und mir so ein bisschen die Decke auf den Kopf fällt. Und dann bin ich zu diesem Stand gegangen und meinte, ich würde gerne tatsächlich nach der Realschule erstmal ein Jahr im Ausland verbringen.
Das hast du da einfach so entschieden, nachdem du erstmal so fest bei Pik und Kloppenburg standest und gesagt hast, ja, okay, Leute, ich mach bei euch die Ausbildung und ich trete in die Fußstapfen meiner Mutter.
Ja, weil das irgendwie so ein kleiner Ausweg für mich war.
Mhm.
Klar, ich wusste von Anfang an, das ist ein bisschen utopisch, aber ich dachte mir so, okay, ich höre es mir einfach mal an.
Ja.
Und meinte, hey, ich würde gern in ein Land gehen, wo die Sicherheit besteht, dass ich eben in einer großen Stadt platziert werde.
Mhm.
Weil es war ein Stand, der Schüleraustausche angeboten hat, also Auslandsschuljahre.
Mhm.
Klar, mit Fokus auf USA. Ich habe mir da auch ein paar Sachen angehört und da waren halt irgendwie alle Austauschschüler auf irgendwelchen Hühnerfarms in Arizona und sorry, da habe ich mich gar nicht drin gesehen.
Ja.
Zumal ich schon damals nicht so wirklich Fan war von den USA. Mich hat eher so ein bisschen das andere angezogen, eben andere, also fremde Länder, die man jetzt so gar nicht auf dem Schirm hat. Und da hieß es, dass die Partnerorganisation in Japan, Südkorea und Aserbaidschan nur in der Hauptstadt platzieren, weil es eben nur dort ein Netzwerk an Gastfamilien gibt. Und alle drei Länder haben sich für mich sehr interessant angehört. Ich habe mir ein Auslandsschuljahr in allen drei Ländern vorstellen können.
Mhm.
Und habe dann eben mir die Angebote eingeholt. Es war etwas, also ich habe erstmal geschluckt, als ich erfahren habe, was so ein Auslandsschuljahr kostet. Ne, da bin ich ein bisschen aus meiner kindlichen Bubble rausgeflogen.
Mhm.
Und meinte, also klingt alles super, sehe ich mich drin, aber werde ich mir niemals leisten können, beziehungsweise werden sich meine Eltern niemals leisten können.
Ja.
So als Randinfo, ein Auslandsschuljahr in Japan hat damals 10.000 Euro gekostet. Mittlerweile müsste es deutlich mehr sein. Und da hieß es, hey, es gibt Stipendien für Schüler mit Migrationshintergrund und für Schüler, die eben nur einen Realschulabschluss haben, weil eben die Gruppe relativ homogen ist an Schülern, die eben dieses Auslandsschuljahr antreten. Und zwar sind es meistens Gymnasiasten ohne Migrationshintergrund aus einem relativ, weißen, stabilen Elternhaus.
Grund auch, ne?
Genau, also, genau. Und ich habe mich just for fun darauf beworben. Ich hatte einen relativ schlechten Notenspiegel bis dahin und hatte eigentlich gar keine wirkliche Hoffnung gesehen. Der Grund, warum ich mich beworben habe, war aber, mir wurde gesagt, dass Noten gar keine Rolle spielen, sondern ich musste einfach nur die Gehaltsnachweise meiner Eltern vorzeigen. Und es hieß, diejenigen, also deren Eltern am wenigsten verdienen, bekommen das Stipendium. Und ich habe tatsächlich das Glück gehabt und habe ein Stipendium bekommen.
Mhm.
Und habe eben auch in meiner Bewerbung genau diese drei Länder angegeben. Japan, Südkorea, Aserbaidschan. Man musste drei Länder angeben. Und im Endeffekt wurde ich für Japan angenommen. Mhm. Ich bin dann nach der Realschule für ein Jahr nach Japan gegangen.
Krass, obwohl du davor noch so den Plan hattest, ich mache eine Ausbildung, Einzelhandel.
Ja.
Ich erinnere mich auch noch nach der Realschule, dieses fette Buch mit allen Ausbildungsberufen.
Genau.
So, es gibt gar keine andere Option und dass du dann so voll eigentlich unerhofft und ungeplant in so ein ganzes Auslandsschuljahr sogar gekommen bist.
Ja, also es war für mich auch eine kleine Umstellung, so mit 14, 15, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich genau war, aber es ist so in dem Bereich, diese Entscheidung zu treffen, okay, ich gehe jetzt alleine für ein Jahr ans andere Ende der Welt.
So ein bisschen blauäugig, naiv, so, genau, ja, cool. Genau. Was haben deine Eltern gesagt, gedacht? War das so kein Ding oder warst du der Erste mit solchen Plänen? Du bist ja auch nicht alleine, also du hast ja auch Geschwister.
Meine Eltern sind relativ, ja, in der Bildungsfernschicht groß geworden. Mit Japan hatten die sowieso gar keine Berührungspunkte. Mhm. Das System und Prinzip von dem Auslandsschuljahr kannten die sowieso nicht. Mhm. Meine Mutter war sehr skeptisch. Und mein Vater, vor allem als ich ihm dann diese Länderauswahl geschildert habe, Japan, sehr unterstützend, weil er sich dachte, okay, es ist ein Land, das wirtschaftlich relativ krass dasteht. Mhm. Das kann nur zu was Gutem führen. Mhm. Wir wohnen ja auch in Stuttgart, die Automobilbranche ist relativ vernetzt mit dem ostasiatischen Markt. Und so habe ich Gott sei Dank, also vor allem von meinem Vater, relativ Rückendeckung bekommen.
Cool.
Die waren aber beide relativ passiv tatsächlich. Es war wirklich alles so von mir aus alles geplant.
Das heißt, du warst da auch schon auf dich alleine gestellt. Und das
auf jeden
muss
Fall.
Man ja auch erstmal irgendwie alles managen und sich die Infos herholen und auch irgendwie handlungsfähig sein, ne? Das
genau, also ich, wie gesagt, dadurch, dass es eben durch ein Stipendium finanziert war, waren meine Eltern gar nicht mal so involviert.
Mhm.
Und ich habe sie auch relativ spät eingeweiht über meine Pläne tatsächlich.
Okay.
Genau, und ja, meine Geschwister haben halt ganz klassisch den Hauptschulabschluss absolviert und eine handwerkliche Ausbildung gemacht, sind dann in der Produktion gelandet, in der Automobilindustrie. Und deswegen war ich der Erste in der Familie, der tatsächlich etwas den alternativen Weg eingeschlagen hat. Und ich glaube, meine Eltern waren auch ein bisschen überfordert damit. Dadurch, dass ich aber der Jüngste bin und auch immer relativ anständig war in meiner Kindheit, haben die sich gedacht, okay, lass den mal machen. Und wirklich diese Realisierung, mein Sohn geht jetzt für ein Jahr ans andere Ende der Welt, kam dann erst ein paar Tage vor meiner Ausreise nach Japan.
Krass. Ja, ich stelle mir das auch schwierig vor, wenn man dann so das, also schon zwei Kinder quasi hatte, die halt Schule gemacht haben, dann eine Ausbildung und dann ihren Platz gefunden haben und dann waren die so, jetzt blöd gesagt, aber abgehakt, ne? Und dann kommt so das jüngste Kind, sagt, ja, nee, ich mache jetzt noch ein Auslandsjahr und ich fliege jetzt ans andere Ende der Welt. Und
ja, auf jeden Fall. Vor allem meine Eltern waren, glaube ich, auch ein bisschen ängstlich bezüglich des weiteren Werdegangs, eben weil die aus einer Bildungsfernschicht kommen und sich dachten, okay, ich weiß nicht, ob uns das jetzt alles ein bisschen über den Kopf wächst. Okay, er geht jetzt nach Japan, was ist dann mit ihm?
Mhm.
Klar, mein Vater war relativ optimistisch gestimmt. Er, wie gesagt, mein Vater hat nur die Grundschule abgeschlossen in Griechenland. Er dachte sich so, okay, er geht jetzt nach Japan, er wird jetzt Japanisch lernen und kriegt direkt einen Job in der Automobilindustrie. Japanisch ist relativ gefragt.
Ja.
Ich weiß jetzt auch nicht, ob er wirklich den Unterschied kennt zwischen den ganzen ostasiatischen Ländern, muss man leider auch dazu sagen.
Mhm.
Er wusste aber, okay, die Region ist am Boom, mein Sohn ist abgesichert. Ja,
okay.
Weil meine Brüder haben ja auch nur den Hauptschulabschluss gemacht, haben einen Job in der Produktion in der Automobilindustrie gelandet. Und es war für meine Eltern schon ein krasses Erfolgserlebnis. Dann war ich tatsächlich in Japan. Es gab keinen richtigen Kulturschock, weil die Leute in Japan mir mit so einer Herzlichkeit, mit so einer Wärme entgegengekommen sind, dass es für mich super einfach war, mich einzuleben tatsächlich. Ich habe auch in der Gastfamilie gelebt. Der größte Kulturschock war aber tatsächlich, ich würde mal sagen, das Niveau, in dem ich mich befunden habe, und zwar das schulische Niveau, denn ich wurde an einer privaten Jungsschule platziert, wo Schüler waren, die aus einem sehr elitären Elternhaus kommen, die schon ja vorgelebt bekommen haben, was sie denn in der Zukunft alles machen werden und die alle richtig krasse Pläne hatten.
Okay.
Und da habe ich mich am Anfang so ein bisschen fremd und klein gefühlt, weil ich hatte nicht wirklich Pläne. Und die relativ vagen Pläne, die ich hatte, waren halt relativ klein. so in etwa wie, ich mache eine Ausbildung im Einzelhandel. Mhm. Und dann bin ich ein bisschen warm geworden mit den Leuten und habe gemerkt, hey, die sind eigentlich ganz normale Leute wie ich, die auch vom Wissensstand eigentlich auf dem gleichen Niveau sind wie ich. Und da dachte ich mir so, okay, wenn die das können, dann kann ich das doch eigentlich auch. Und habe mich tatsächlich auch mit dem Gedanken angefreundet, vielleicht auch einen akademischen Weg zu gehen, vielleicht mein Abitur nachzuholen.
Ah, ich habe auch tatsächlich. Also da liegt so die Wurzel oder so der Startpunkt, da wurde so der Samen gesät für deine akademische Laufbahn?
Genau, eben, also das Umfeld hat es ausgemacht, weil in der Realschule alle meine Freunde waren relativ fixiert auf die berufliche Ausbildung und Abiturstudium war nie ein Thema tatsächlich. Mhm. Also gar nicht, weil die irgendwie nicht das Zeug dazu hatten, sondern weil es einfach nie irgendwie Gesprächsthema war.
Kam gar nicht in Frage,
genau,
oder?
Ja. Genau, vom schulischen Aspekt her. Mhm. Das hat dann so ein bisschen so die Motivation in mir geweckt. Ich habe auch so ein bisschen Blut geleckt. Ja, also ich hatte eine sehr schöne Zeit in Japan. Ich habe gemerkt, okay, dieses internationale Umfeld, das steht mir. Ich will, also was heißt, es steht mir, es hat mir gefallen. Ich wollte die Welt sehen. Mhm. War in diesem Abenteuermodus und ich habe einfach realisiert, okay, mit einer klassischen Ausbildung wird das nichts. Wollte studieren, die Welt sehen, mich persönlich weiterentwickeln, mich beruflich weiterentwickeln, mir alle Türen offen halten. Und habe dann in Japan noch die Entscheidung gefällt, okay, ich möchte mein Abitur machen, ich möchte studieren gehen.
Stark. Und dann bist du zurückgekommen aus Japan, hast dann dein Abi auf dem zweiten Bildungsweg gemacht, wo du wieder so mit deiner Bubble zusammengekommen bist oder waren es dann andere Leute? Was hast du da so für Erfahrungen gemacht?
Und zwar war das bei mir so, dass ich mich an beruflichen Gymnasien beworben habe. Das ist eine Schulform in Baden-Württemberg, eben für RealschulabgängerInnen, wurde allerdings nirgends angenommen, eben da meine Noten jetzt nicht die besten waren. Sie waren jetzt auch nicht schlecht, ich hatte einen Schnitt von 2,4, aber es hat eben trotzdem nicht gereicht für ein berufliches Gymnasium. Ja. Und so bin ich eben auf private Ersatzschulen gestoßen, war dann eben auf einem privaten mit sozialwissenschaftlichen Gymnasium, wo eben viele Leute aus meiner Bubble waren tatsächlich, obwohl es eine Privatschule war, also sehr viele migrantische SchülerInnen, die es eben auch nicht auf einem öffentlichen Gymnasium geschafft haben. Mhm. Es war auch tatsächlich eine Schule, die jetzt nicht wirklich teuer war. Wir haben Schulgebühren von 120 Euro im Monat gezahlt. Mhm. Das heißt, es war trotzdem sehr migrantisch geprägt. Die meisten Leute waren Arbeiterkinder. Mhm. Das heißt, ich hatte auch auf dem beruflichen Gymnasium relativ wenig mit der Elite in Anführungsstrichen zu tun und habe mich da relativ wohl gefühlt und nicht wirklich fremd gefühlt.
Du hast dann dein Abi gemacht? Hättest gedacht? Wow.
Ja, was mir von Anfang an abgesprochen wurde.
Ja?
Du wirst dein Abi niemals schaffen, hat mir meine Beraterin gesagt von der Arbeitsagentur in der 10. Klasse. Ich möchte nochmal anhängen, meine Beraterin hat sich persönlich bei mir entschuldigt.
Wow.
Genau, weil ich ihr eben schon damals erzählt habe, dass ich alternativ zur Ausbildung ich hatte schon von Anfang an den Gedanken, okay, vielleicht passt auch das Abitur zu mir, das Studium zu mir, Thema Ausland war immer irgendwie im Hinterkopf präsent und sie hat mir das eigentlich abgesprochen gehabt tatsächlich und meinte zu mir, wenn du ins Ausland gehst, dann bist du nicht mehr attraktiv für den deutschen Arbeitsmarkt, weil die Leute dann denken, okay, der ist irgendwie voll auf Ausland fixiert und ist gar nicht mehr in deutschen Strukturen integrierbar.
Was?
Genau, und eben, also unsere Stadtzeitung hat mich dann tatsächlich, hat über mich berichtet in der Zeitung und sie hat eben davon Wind bekommen und hat sich dann nochmal bei mir entschuldigt tatsächlich.
Mega.
Ja, ja.
Ey, wenn das keine Genugtuung ist, oder?
Ja, also es war für mich, vor allem jetzt auch, es ist jetzt 12 Jahre her, immer noch, ein Fakt, über den ich sehr gerne nachdenke. Vor allem, da ich heutzutage auch einen relativ ähnlichen Job wie sie ausübe.
Also wenn du sagst, ähnlicher Job wie sie, was meinst du damit? Bist du auch in der Beratung oder in derselben Branche? Erzähl mal.
Genau, also ich bin aktuell pädagogischer Mitarbeiter und zwar bei einem beruflichen Weiterbildungsträger und habe dort schon verschiedene Erfahrungen sammeln dürfen in verschiedenen Bereichen. Ich war unter anderem beim Jobcoaching von Jugendlichen, die eben arbeitslos waren oder irgendwie von der Schule abgegangen sind, Ausbildung abgebrochen haben etc. Und bin dann eigentlich rübergewechselt zu den Migrantinnen und habe dort bei der Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen beraten und eben bei diesem Anerkennungsprozess begleitet. Vor allem Ärztinnen, Juristinnen, Apothekerinnen, genau.
Voll spannend. Lernt man sowas dann im Studium oder weil doch ja jedes Land dann nochmal anders behandelt wird, jedes Zeugnis, jedes Zertifikat. Hast du dich dann da reinfuchsen müssen oder wie hast du dir das angeeignet?
Ja, also ich habe mich auf jeden Fall reinfuchsen müssen. Wie es leider oft ist im pädagogischen Bereich, fällt die Einarbeitung immer relativ kurz, weil es halt einfach immer irgendwie an Personal mangelt. Vor allem durch die aktuellen Sparmaßnahmen musste ja auch drastisch reduziert werden.
Ja, vor allem im Deutsch und also Deutschkurs und Integrationsbereich trifft es ja richtig hart.
Genau, deswegen wurde auch tatsächlich die Maßnahme für die Anerkennungsberatung, also die wird jetzt im April eingestellt.
Komplett?
Komplett.
Oha.
Genau, das heißt, also das ganze Reinfuchsen, Reinlesen war tatsächlich umsonst, aber, also was heißt umsonst? Ich bin sehr dankbar für die Erfahrung, es war eine sehr schöne Erfahrung.
Mhm.
Bin jetzt gespannt, so was das nächste Kapitel für mich ist. Also ich werde auf jeden Fall beim gleichen Weiterbildungsträger bleiben. Mhm. Es gibt ja sehr viele verschiedene Bereiche.
Mhm.
Wir decken ja allerlei Zielgruppen ab. Genau, aber ich musste mich auf jeden Fall intensiv reinfuchsen. Also Gott sei Dank gibt es auch verschiedene Internetseiten, wo alles sehr gut erklärt ist.
Mhm.
Genau, und wie gesagt, du musst auf jedes Individuum irgendwie anders eingehen. Also ein Abitur aus Afghanistan wird anders bewertet als aktuell ein Abitur aus der Ukraine. Der Anerkennungsprozess für ukrainische Abschlüsse ist auch nochmal anders. Also beziehungsweise haben sich auch viele Sachen geändert jetzt seit dem Angriffskrieg. Genau.
Heftig. Und wenn du sagst, die Maßnahme wird es jetzt nicht mehr geben ab April, was machen denn die Menschen, die eine Anerkennungsberatung brauchen? Also gibt es da andere unabhängige Beratungsstellen oder vom Staat noch irgendwas anderes oder wie?
Also soweit ich weiß, sind wir in der Stadt also die einzige Maßnahme, die das so in der Form angeboten hat.
Okay.
Und das ist auch ein sehr großes Problem.
Mhm.
Und so wie ich es mitbekommen habe, sollen halt die jeweiligen Jobcenter jetzt einfach diese Unterstützung abnehmen. Inwiefern das aber realistisch möglich ist, weiß ich leider nicht. Wird die Zeit zeigen.
Mhm.
Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es ein ähnliches Angebot in der Zukunft eventuell wieder geben wird, je nachdem, wie die finanzielle Situation aussieht,
ja,
wie die politische Situation aussieht. Genau.
Mhm. Und wie bist du dazu gekommen? Wir haben jetzt ein bisschen was übersprungen. Also du arbeitest jetzt in der Weiterbildung. Was hast du studiert oder was hast du nach dem Abi dann gemacht? Was hat dich dazu qualifiziert?
Genau, nach dem Abitur habe ich ja meinen Freiwilligendienst in Japan gemacht und habe dort bei einer NGO gearbeitet und habe ja als Kulturcoach, würde ich jetzt sagen, gearbeitet für AustauschschülerInnen, vor allem für ausländische AustauschschülerInnen in Japan und habe dort eben vermittelt, wenn es irgendwie Probleme gab zwischen den Gastfamilien und den Schülern oder eben auch, ja, ich habe so Vorbereitungsseminare gemacht für japanische Interessentinnen, die eben für ein Schuljahr ins Ausland wollten.
Mhm.
Und bin dadurch auch so ein bisschen auf den pädagogischen Bereich gekommen, habe dann Bildungswissenschaft studiert, mit dem Schwerpunkt Bildungsberatung und habe mich im Studium halt mega viel mit dem Thema soziale Ungleichheit auseinandergesetzt. Also vor allem aus bildungssoziologischer Perspektive, warum es vor allem auch so migrantische Schüler und Schülerinnen so schwer haben, diese Leiter aufzusteigen. Und dadurch bin ich dann auch auf meinen Masterstudiengang gekommen. Ich habe dann im Master einen migrationspädagogisch bzw. migrationssoziologischen Master gemacht, der sich auch vor allem eben mit Migrantinnen der zweiten und dritten Generation auseinandergesetzt hat. Also migrantische Lebensperspektiven, also die Lebensrealität von migrantischen Personen, solche Themen. Genau. Und habe aber schon im Bachelor bei dem Bildungsträger, bei dem ich jetzt angestellt bin, gearbeitet, eben auf werkstudentischer Basis. Ist eigentlich durch Zufall hat sich das so ergeben, weil einfach ein Großteil meines Freundeskreises nach und nach sich da so gegenseitig angeworben hat. Und auch bis heute sind noch relativ viele Leute aus meinem Studium, also viele Ex-Kommilitoninnen von mir noch dort angestellt. Also ein sehr familiäres Umfeld.
Ja, ich wollte gerade sagen, coole Atmosphäre dann, wenn man so viele kennt. Du hast vorher über deine Schulzeit gesagt, dass sie so sehr angenehm war, dass du viele Personen hattest, die eben auch einen migrantischen Hintergrund hatten. Wie war es dann im Studium, im Bachelor und im Master? Hast du da auch so deinen Safe Space gehabt oder wie war das da? Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
Also im Studium war diese, ich nenne es jetzt mal ganz vorsichtig, Segregation zum ersten Mal richtig sichtbar für mich, eben weil ich zum ersten Mal in einem Umfeld war, das überbringt, also nicht migrantisch geprägt war. Klar, wir hatten trotzdem eine relativ große Anzahl an migrantischen Studierenden. Mhm. Und man hat direkt gemerkt, also schon bei der Einführungsveranstaltung, dass sich da eben diese migrantische Gruppe, sag ich jetzt mal, gebildet hat und die sich auch tatsächlich bis zum Ende des Studiums so durchgezogen hat. Ich würde jetzt aber auch nicht sagen, dass das so gewollt war, sondern es hat sich vor allem so im Laufe des Studiums immer mehr gefestigt. Mhm. Vor allem im ersten Semester hat man ja noch verschiedene Kurse gehabt, mit verschiedenen Leuten, hat viele Gruppenarbeiten gemacht und da hat man schon von Anfang an gemerkt, okay, ja, es bestand auch von den anderen Studierenden nicht so wirklich das Interesse, mit uns zusammenzuarbeiten. Mhm. Ich denke mal, das hat verschiedene Gründe. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass wir uns da immer richtig krass so kooperativ gezeigt haben, aber im Großen und Ganzen schon. Ich habe aber auch schon relativ früh gemerkt, dass so mein Wissen so ein bisschen angezweifelt wird, beziehungsweise meine Kompetenzen. Mhm. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht war jetzt auch mein Sprachgebrauch im ersten Semester noch ein bisschen anders, würde ich jetzt mal sagen. Also er war auf jeden Fall anders. Mhm. Ja, ich hatte auch so ein bisschen Schwierigkeiten, so ein bisschen mitzuhalten, vor allem was den Sprachgebrauch betrifft. Aber ich fand es eigentlich schade, dass man nicht, also ich habe mich nie so wirklich vollwertig gefühlt, sagen wir es mal so. Und das hat mich dann im Endeffekt dazu getrieben, dann doch eher so in meinem Safe Space zu bleiben. Mhm. Und ich glaube, es ging vielen von unserer Gruppe genauso.
Ja, ich fühle das übel mit dem Sprachgebrauch auch so. Ich hatte auch voll die Schwierigkeiten, so diese wissenschaftliche Sprache erstmal zu verstehen und anzunehmen. Und dann, ja, habe ich mich automatisch auch schon so ein bisschen ausgeschlossen gefühlt. Nicht, weil die anderen, glaube ich, das Ziel hatten, mich auszuschließen oder uns auszuschließen, sondern eher, weil ich halt das Gefühl bekommen habe, okay, du verstehst jetzt ab hier irgendwie nichts mehr.
Mhm, ja.
Ganz viele Wörter musste ich nachgoogeln oder so. Und dann hatte ich zu Themen eine Meinung, habe mich aber nicht getraut, die zu äußern, weil ich das niemals so hätte formulieren können wie andere in unserem Studiengang. So.
Ja, und das ist leider so ein Prozess, der begleitet mich eigentlich auch so bis heute. Letztens habe ich mit einer Kollegin, die mich jetzt schon seit ein paar Jahren eigentlich flüchtig kennt, zusammen am Mittagstisch gesessen, wir haben halt über aktuelle politische Themen geredet und ich habe halt schon so meinen Senf dazu gegeben und die war total erstaunt und meinte so, ja, ich hätte das gar nicht von dir erwartet und so weiter. Und da dachte ich schon so, okay, irgendwie, also ja, bis heute wird man noch so ein bisschen unterschätzt, also vor allem an meinem Arbeitsplatz verstelle ich mich jetzt nicht, also ich rede so, wie ich reden möchte. Für den einen oder anderen wirkt es vielleicht so ein bisschen, ja, also wie soll ich weiß jetzt nicht, was das richtige Wort ist, aber befremdlich, vielleicht so ein bisschen unprofessionell.
Oh mein Gott, dazu habe ich eine Story. Ich habe mal in einem Unternehmen ein Praktikum gemacht und habe dann auch irgendwie mich so mit einer anderen migrantischen Person so zusammengetan, die auch Praktikantin war. Und sie hat mir dann im Nachhinein erzählt, dass sie Ärger bekommen hat, dass sie ihre Sprache doch bitte anpassen soll und professioneller reden soll. Und das war voll der Schock, so, weil wir immer untereinander geredet haben und eigentlich uns richtig arg bemüht haben, eben unsere Sprache anzupassen. Und es funktioniert ja nicht immer so ganz gut, weil manchmal rutscht dir halt was raus oder du findest halt einfach das richtige Wort jetzt gerade nicht. Und ja, das war schon auch so ein Moment, wo ich dachte, okay, alles klar.
Ja, und ich
werde niemals dazugehören irgendwie.
Ja, weil ich versuche extra mich jetzt nicht irgendwie, also klar passe ich meinen Sprachgebrauch an, aber eigentlich versuche ich vor allem in einem Kontext, in dem ich mich wohlfühle, und das ist eben mein Arbeitsplatz, mich nicht zu verstellen. Und klar, für den einen oder anderen wirkt es assi oder irgendwie, keine Ahnung, ja, befremdlich, aber das ist für mich einfach meine Lebensrealität und das ist einfach, das ist die Sprache, mit der ich aufgewachsen bin, die in meinem Umfeld benutzt wird und irgendwie will ich mir das auch nicht nehmen lassen.
Ja, und ist dein Arbeitgeber aktuell ein Safe Space für dich oder was glaubst du, was könnten Arbeitgebende tun, um ein Safe Space zu sein?
Also ich würde schon sagen, dass er mein Safe Space ist, einfach eben, weil wir eine sehr hohe Anzahl an migrantischen Personen haben im Kollegium. Wir haben eine hohe Anzahl an jungen Kolleginnen. Und eben, ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, also der Großteil meines Kollegiums sind Leute aus meinem engen Freundeskreis. Und was Unternehmen tun könnten, ist vielleicht migrantische Personen einfach eine Chance zu geben und mehr Verständnis, also diesen Personen gegenüber zu bringen. Wenn man trotzdem immer wieder Stories hört von Leuten, die irgendwie automatisch schon aussortiert werden aufgrund von äußerlichen Erscheinungsbildern oder ja, wir sind jetzt auch in einem Alter, in dem viele von uns heiraten und ich glaube, das ist auch so ein K.O.-Kriterium. Also klar, ich würde sagen, bei Frauen allgemein, aber ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es bei migrantischen Frauen noch schlimmer ist, weil die sich denken, ah okay, die hat jetzt geheiratet, die wird jetzt eh direkt ein Kind kriegen, eins nach dem anderen, bei einem Kind wird es auch nicht bleiben. Ja, und also das ist eben einfach die Lebensrealität von migrantischen Frauen vor allem. Und das kriege ich halt in meinem Freundeskreis mit, weil ich kenne meine Freundinnen, die sind top qualifiziert, teilweise viel qualifizierter als ich, haben bei renommierten Unternehmen Praktika gemacht, haben schon erste Berufserfahrungen gesammelt, etliche Weiterbildungen gemacht, teure Ausbildungen zum systemischen Berater etc. pp. Aber es, also nicht mal für eine Junior-Position reicht es tatsächlich.
Ja, das stimmt. Ich glaube auch, das Einzige, was Unternehmen tun können, um Safe Space darzustellen, ist einfach, migrantische Personen einzustellen. Und zwar nicht nur eine Person pro Abteilung, sondern einfach mehr. So. Ja. Und die Lebensrealität auch mal verstehen zu wollen. Also auch mal in den Austausch zu gehen, auch sich einfach mal informieren. Und ja. Und weißt du, was ich letztens nachgedacht habe? Siehst du auch so einen Unterschied zwischen migrantisch Millennial sein und migrantisch Gen Z sein? Ich musste da letztens voll lachen, das ist jetzt auch aus keiner Statistik entstanden, sondern eher so aus so einem Gefühl. Aber ich habe das Gefühl, die Millennial-migrantischen Personen sind viel assimilierter als die Gen Z.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ich denke, das kommt halt auch eben dadurch, dass also es ist jetzt vielleicht nur so eine These, aber ich habe das Gefühl, so Gen Z, ich würde jetzt sagen Kanaken, tragen so diesen Titel viel mehr mit Stolz. Auch an sich, wie der Begriff Kanake jetzt in migrantischen Kreisen benutzt wird, so positiv konnotiert, so für uns. Also das ist so ein Begriff, mit dem wir uns bezeichnen und den auch nur wir benutzen dürfen. Und wir einfach so ein bisschen, ja, besser organisiert sind, vielleicht ein bisschen mehr politisch sensibilisiert sind. Und so Millennial-Kennex sind halt eher so, ich bin kein Kanake. Also die haben so voll so dieses, die haben noch so, ich glaube, die haben noch so diese erste Welle an Rassismus abbekommen, als Rassismus nicht so, versteckt wurde. Also ich will jetzt nicht damit sagen, dass es jetzt weniger Rassismus gibt als damals, aber ich habe das Gefühl, Rassismus ist heutzutage einfach so ein bisschen, ja, ein bisschen verborgener. Auf den, was darf man heutzutage denn noch alles sagen.
Ja.
Und damals, also früher war man halt einfach frei Schnauze und ich habe das Gefühl, viele Migras haben davon so ein bisschen Knacks bekommen.
Ja.
Und auch so ein bisschen diese Züge an sich genommen. Ja, aber das ist auch nur so eine Hypothese von mir.
Ja, ist mir gerade so in den Kopf gekommen. Aber wenn du jetzt, wenn wir jetzt so auf die Wahl blicken, ist in einer Woche ist es soweit. Also ich persönlich habe Angst, wenn ich auch so die vorläufigen Wahlprognosen mir anschaue. Ich kriege die Krise so. Und viele in meinem Umfeld dürfen nicht wählen. Also viele haben einfach nicht die Möglichkeit, so richtig teilzuhaben, auch gesellschaftlich.
Also ich habe auf jeden Fall Bauchschmerzen, was die Wahl betrifft. Eben weil ich einfach das Gefühl habe, dass selbst Parteien, die früher ja relativ neutral eingestellt waren, also relativ mittig waren, auf jeden Fall krass nach rechts gerutscht sind.
Ja.
Und einfach, weil ich finde, dass es keine Partei gibt, die wirklich krass Politik macht für migrantische Personen, beziehungsweise die migrantische Person so auf dem Schirm hat, wie man sie eigentlich auf dem Schirm haben sollte.
Ja.
Also selbst in linken Kreisen fühle ich mich zum Beispiel oft unwohl, eben weil auch linke Kreise oft sehr weiß sind, privilegiert sind, weil es woke ist, irgendwie links wählen, aber irgendwie trotzdem richtig viele internalisierte Ismen haben, also vor allem Rassismen und Vorurteile. Ja, wobei ich schon das Gefühl habe, dass auch, also vor allem die Linkspartei jetzt so ein bisschen auch so, ja gut, also in der linken Partei waren immer relativ viele Migras. Dass da so ein bisschen mehr passiert aktuell. Die Linke hat sich auch so ein bisschen verändert, Gott sei Dank. Ist auch die einzige Partei, die ich aktuell so ein bisschen ernst nehmen kann. Also bis vor einem Jahr konnte ich auch die Linke nicht wirklich ernst nehmen, aus genau diesen Themen, weil sie halt einfach keine Politik für die Arbeiterklasse gemacht hat, meiner Meinung nach, sondern irgendwie für privilegierte weiße Studis. Ja, aber da tut sich so ein bisschen was und das ist eigentlich so mein einziger Hoffnungsschimmer, auch dass die Linke jetzt immer mehr Zuspruch bekommt, jetzt noch so kurz vor der Wahl.
Ja, voll.
Und eventuell dann doch noch so eine stramme Opposition darstellen kann.
Ja, voll. Also die Mitgliederzahlen, die jetzt so stark angestiegen sind bei den Linken, die geben schon Hoffnung. Mhm. Und ich habe auch wirklich Hoffnung, dass wir einfach eine starke Opposition haben, die einfach kritisieren kann und einfach,
ja, weil an sich es leben ja so viele migrantische Personen in Deutschland in zweiter, dritter, teilweise vierter Generation. Und trotzdem sind die so ein bisschen unterrepräsentiert im politischen Diskurs. Vor allem so im aktivistischen Diskurs, habe ich das Gefühl. Also klar, es gibt so ein paar Gruppen, die vielleicht so ein bisschen besser aufgestellt sind politisch, so historisch gesehen, vor allem so kurdische Aktivisten etc. pp. Aber ich habe einfach das Gefühl, das liegt daran, also gar nicht mal, weil irgendwie migrantische Personen keinen Bock haben auf Politik, sondern weil die einfach nicht wirklich angesprochen werden und gar nicht so diesen Raum bekommen.
Ja.
Und wenn ich mir dann so diese ganzen Anti-Rechts-Demos angucke, die wirklich so total irgendwie, ja, so realitätsfern sind. Ich weiß noch so letztes Jahr Demo gegen Rechts, wo einfach nur so tausende so Annikas waren, die da so mit Prosecco standen und irgendwie so gute Laune gemacht haben und gedacht haben, okay, wir haben jetzt Statement gesetzt und Rassismus beendet, kann ich halt nicht ernst nehmen, weil die einfach von diesem Thema nicht wirklich betroffen sind. Deswegen waren diese Demos auch immer total unemotional. Also es gab, ich habe keine Wut gesehen, keine Emotionen.
Ja, weil selbst wenn jetzt rechts regiert, was ändert sich für die Person, ne? Und deswegen entstand ja auch nie so eine Wut. Jetzt letztens in Stuttgart singen wir alle zusammen One Love und was? Das ist auch der Moment, wo wir gegangen sind.
Ja.
Weil es war einfach einer zu viel. So,
ja, und da muss auf jeden Fall mehr Bildungsarbeit geleistet werden. Also vor allem politische Bildungsarbeit, vor allem auch für migrantische Personen, die eben auch oft nicht so den Zugang haben zu Politik, weil das ist irgendwie auch ein Privileg. Und es muss einfach, also es müssen Räume geschaffen werden, wo wo migrantische Menschen sich politisch auch so ein bisschen entfalten können und sich trauen, auch irgendwie teilzuhaben und ihre Meinung kundzugeben.
Ich habe letztens mit einer Freundin geredet und habe wegen der Wahl mit ihr gesprochen und sie darf nicht wählen und interessiert sich auch nicht für Politik, also ist voll apolitisch, was ich auch irgendwie verstehen kann, weil sie darf ja auch nicht partizipieren so. Und dann hat sie gesagt, sie will jetzt auf jeden Fall die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen und will so, also es ist ihr immer wichtiger, politisch irgendwie Wissen sich anzueignen und auch aktiv zu werden. Und ich habe sie dann gefragt, was sie denn so für einen Grund sieht, das bislang nicht getan zu haben. Und dann hat sie auch gesagt, hey, meine Eltern dürfen halt nicht wählen. Also es gab für uns, also auch familiär, so nie die Möglichkeit oder die Notwendigkeit, uns damit auseinanderzusetzen, weil wir mussten halt damit leben, was so das Land für uns entscheidet, also unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Ja, also es ist ja auch an sich, kann man ja auch beobachten, dass vor allem Themen, die halt uns betreffen, meistens so von nicht-migrantischen Personen bestimmt werden. Auch so voll viel Antirassismusarbeit wird halt eben von nicht betroffenen Menschen durchgeführt. Oder eben, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, diese Hanau-Gedenkfeier bei uns vor ein paar Jahren, die ja dann von, ich weiß nicht, wer die durchgeführt hat, aber ich glaube, es waren halt so ganz normale linke Organisationen, so Antifa-mäßig, also auf jeden Fall nicht migrantisch, komplett, wo es gar nicht um die Lebensrealität von migrantischen Menschen ging. Es ging auch gar nicht um die Opfer von Hanau, es ging einfach wirklich nur um, Antikapitalismus und, also klar, so Kapitalismus und Rassismus geht so einher, aber das war jetzt nicht irgendwie die Bühne, um halt eben Antikapitalismus-Politik zu betreiben, sondern es ging eigentlich wirklich so ums Gedenken von den Toten in Hanau, die halt Opfer von einem rassistischen Terroranschlag waren. Und die einzige Organisation, also die Migrantifa hier in unserer Stadt, die halt irgendwie so migrantisch organisiert ist, die das dann auch kritisiert hat, wurde dann komplett gesilenced und gebasht eben vor der kompletten linken Szene. Und das zeigt mir halt einfach nochmal, okay, ihr seid nur unsere Allies bis zu einem gewissen Punkt, so wie es euch halt in den Kram passt. Ja, und das war für mich eigentlich auch nochmal so ein Awakening, wo ich mir dachte, okay, wir müssen uns besser organisieren und also keiner ist mein Ally außer die Leute aus meinen eigenen Reihen.
Ja.
So hart es auch klingt.
Ja. Ja, aber so erfahren wir das ja auch in, jetzt wie wir gehört haben, Unis, in der Arbeitswelt, also überall. So, das ist halt die Realität. Und der muss man, so hart es ist, ins Auge sehen. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift von deinem Lebensweg, von deinem Lebenslauf. Es war auf jeden Fall nochmal wichtig, die Wahl anzusprechen. Geht wählen, bitte. Geht demokratisch wählen und ja, verinnerlicht vielleicht nochmal so die Geschichte, die Marios und in Teilen ich erzählt haben. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt, dass ihr reingeschalten habt. Gebt mir gerne Feedback, ihr könnt mich kontaktieren. Alle Kontaktmöglichkeiten stehen in der Folgenbeschreibung und bis zum nächsten Mal.